Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir befinden uns im Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. An meiner Seite ist wieder Jürgen Schwarz. Hallo.
Hallo.
Und wir haben in der ersten Episode darüber geredet, woher die Künstliche Intelligenz kommt. Was ist so ein bisschen die Geschichte? Was sind die Ansätze? Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, hast du denn auch eine Geschichte? Und die hast du. Warst du immer bei der Lenovo oder wie sah es bei dir aus?
Ja, ich war die letzten 4 Jahre bei der Lenovo. Davor war ich sehr, sehr lange bei der IBM. Wir wurden damals ja übernommen, 2015. Und in der Zeit davor war ich erstmal lange in Mainz bei der IBM. Da haben wir tatsächlich Festplatten produziert. Die gute alte Zeit, als in Deutschland noch solche richtige IT-Hardware produziert wurde, und da hatte ich schon recht spannende Jobs, teilweise sogar im Bereich Softwareprogrammierung. Also wir haben auch viel Tools für die Festplatten programmiert oder später auch für Bandlaufwerke. Danach bin ich immer noch mit IBM nach Berlin gegangen, eine nette Berlinerin kennengelernt, wie das so passiert, und hatte hier dann die Aufgabe in so einem kleinen Center, im Partnership Solution Center nannte sich das, Geschäftspartner von IBM zu betreuen, auch wieder auf Hardware-Ebene, also die Hardware quer durchs Gemüsebeet. Und das war eine richtig spannende Geschichte. Wir saßen also in Moabit drin, im tiefsten Berlin sozusagen, und haben von dort aus hier die ganze Region Ost versorgt und auch Vorträge überall gehalten. Spannende, schöne Sache gewesen.
Ja, okay. Du hast beim letzten Mal über neuronale Netze gesprochen. Und wenn wir über KI reden, dann ist das sehr häufig der Fall, dass man das Wort neuronale Netze hört. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Warum hören wir es und was ist das genau?
Ja, das ist heutzutage einer der Schlüsselbegriffe der künstlichen Intelligenz. Sie kam ja, hat man in der letzten Runde ja gehabt, aus dem etwas anderen Bereich, wo das Ganze mehr formalisiert war, wo man dachte, man kann mit Formeln alles irgendwie beschreiben. Neuronale Netze sind künstliche neuronale Netze, muss man genau sagen, sind eine Nachahmung der Biologie. Das Gehirn von Lebewesen besteht aus neuronalen Netzen, und das muss man sich so vorstellen, dass man eben Zellen hat, die in einem Netz mit anderen Zellen verbunden sind und mit diesen Zellen direkt kommunizieren können, also elektrische, chemische und elektrische Signale zu den anderen Zellen senden. Die Zellen heißen Neuronen, daraus besteht das Gehirn zu einem sehr, sehr großen Teil, und sie haben irgendwelche Fortsätze, Axone, und von dort ausgehend dann Synapsen, Verbindungsstellen zu den anderen Neuronen. Und das Ganze funktioniert so wie eine Art Schichtmodell, muss man sich das vorstellen. Man hat dann Schichten dieser Neuronen, die sehr einfache Aufgaben machen, die Sachen erkennen können, die von außen zum Beispiel mit Daten versorgt werden. Beste Beispiel ist die Netzhaut. Da werden Lichtsignale umgewandelt in Nervensignale. In einer ersten Schicht werden diese Signale schon mal prozessiert und zum Beispiel Linien erkannt, Kanten erkannt oder sowas. Das wird dann aber weitergegeben, und in weiteren Schichten werden Schritte gemacht zum Prozessieren. Man hat es schon relativ gut verstanden heutzutage, was da passiert, und hat auch sehr früh eigentlich diese Schichtstruktur und diese Verknüpfungsstruktur erkannt als wichtigen Schlüsselpunkt für Rechentechnik. Also das heißt, man hat auch schon früh versucht, sowas nachzubauen. Erstmal so auf analoge Art und Weise, später eben dann wirklich digital simuliert in Computern. Aber was wirklich der Kern ist, ist eben dieses einzelne Neuron, das bekommt Input von vielen anderen Neuronen und macht irgendwas mit dem Input. Also addiert den Input zum Beispiel oder multipliziert den oder sowas und berechnet daraus einen Output-Wert, und diesen Output gibt es an andere Neuronen weiter. Also im Grunde, ein einzelnes Neuron ist was relativ Dummes, was nicht sehr komplexe Sachen macht. Aber wenn man die zusammenschaltet, dann können unglaubliche Leistungen daraus entstehen.
Und kann man, also wie bei der Netzhaut, sagen, das erste Neuron, das hat so eine ganz allgemeine Aufgabe, und dann wird es immer spezifischer, so viel tiefer man kommt?
Ja, es ist auch schon auf der ersten Ebene. Also man muss es sich ja wie eine Art Schichttorte vorstellen. Also die Neuronen auf der ersten Ebene kriegen Input von außen und machen eine Art Vorprozessieren. Das kann auch schon sehr, sehr spezifisch sein,
okay,
was
ja,
die machen.
Ja.
Und auf den unteren Ebenen machen die dann was mit diesen vorprozessierten Daten. Das Entscheidende ist bloß, man weiß nicht genau, wo was passiert. Also wenn wir jetzt mal das einfachste Bild haben, wie man schaut aus dem Fenster und sieht eine Krähe, dann erkennt man die Krähe, ja, aber man kann nicht sagen, wo in diesem neuronalen Netz jetzt die Krähe abgelegt ist, sondern man hat auf der ersten Ebene, okay, identifiziert man die Kanten und die Grundform der Krähe, und auf einer untersten Ebene wird dann eigentlich erkannt, okay, wir wissen schon, dass es ein Vogel ist, das war irgendwie eine Zwischenebene, aber welcher Vogel das ist, das ist dann auch wieder auf irgendeiner Ebene in diesem Netz verteilt.
Okay, okay. Aber wie programmiert man denn sowas?
Ja, das war immer eine Schwierigkeit, und im Grunde die Lösung davon war, dass man es gar nicht programmiert. Weil ein neuronales Netz auch in der Natur sehr häufig einfach gelernt wird. Also wir haben natürlich einerseits die wirklich vorprogrammierten neuronalen Netze in der Natur, genetisch vorprogrammiert. Ein Küken, was schlüpft, weiß sofort, was es zu tun hat und dass das erste Objekt, was es sieht, seine Mutter ist. Man kann sich dann irren, aber okay. Aber bei Menschen und bei vielen anderen Tieren funktioniert es einfach so, dass man Sachen dazulernt. Und die künstlichen neuronalen Netze werden eben auch so gebaut. Das heißt, man trainiert sie, man gibt ihnen irgendeine spezielle Aufgabe, lässt dann irgendeinen Input rauskommen oder Output rauskommen und füttert diesen Output wieder zurück. Wenn es richtig war, wird es sozusagen bestärkt. Wenn es falsch war oder nicht ganz so richtig, wird es sozusagen als Fehler gewertet oder abgeschwächt dann. Und in so einer Schleife kann man ein neuronales Netz trainieren, dass es eben für einen bestimmten Input den richtigen Output liefert.
Und gleichzeitig haben wir diesen Effekt, wir wissen nicht, wo was passiert ist, ja mit drin, weil wir es ja nicht programmiert haben, sondern trainiert.
Genau,
ja,
genau. Okay, okay. Es ist irgendwo in diesem riesigen Netz von Informationen, steckt das dann drin, aber man weiß nicht mehr wo. Der Witz ist, dass man aber, wenn man das fertig trainiert hat, dann diese Verbindungen als Zahlenwerte oder als Formelwerte irgendwo hat, die kann man ablegen, die kann man extrahieren, die kann man auch kopieren natürlich. Wenn man einmal diese Zahlenwerte hat, dann könnte man hunderte von Kopien von machen, von entsprechenden Anwendungen, und sie würden alle gleich funktionieren. Das ist dann sozusagen ein austrainiertes neuronales Netz. Das braucht dann auch nicht mehr so viele Ressourcen, denn bei diesem Training ist es so, dass man tendenziell sehr, sehr viel Computerressourcen braucht. Das schwankt von Fall zu Fall, aber für richtig große Anwendungen, dann sind das hunderte von Servern mit hunderten von Grafikkarten, man verwendet da inzwischen Grafikkarten für. Für kleine Anwendungen, okay, das kann man auch auf dem Laptop mal austrainieren, das geht auch durchaus. Aber das Ergebnis, dieses austrainierte Netz, ist im Grunde einfach eine Sammlung von Polynomformeln mit ihren Parametern, und das kann man eigentlich auch im Handy überhelfen oder im Raspberry, irgendeinem Minicomputer oder sowas, und der kann damit was anfangen. Also ich habe einmal Kontakt mit einer kleinen Firma gehabt, die tatsächlich sich darauf spezialisiert hat, solche riesen Formelsätze mit einer Library auf den allerkleinsten Geräten laufbar zu machen. Und das waren wirklich austrainierte neuronale Netze, die dann auf dem allerkleinsten Gerät eine saubere Ziffernerkennung zum Beispiel hingelegt haben.
Hm. Und wenn man, du hast in der ersten Episode auch über das Schachspiel gesprochen, also irgendwann hat man programmiert,
ja,
alle Regeln, und irgendwann gab es sowas wie ein neuronales Netz und das dann selbst sich Schach auch beigebracht hat oder Spielzüge, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Wir haben es ja tatsächlich sehr, sehr weit getrieben mit dem Programmieren dieser klassischen Schachanwendung. Die ganzen Schachcomputer, die es in den 70er, 80er Jahren gab, die wurden ja immer besser. Und irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass ein Schachprogramm, das auf klassische Art programmiert war, noch den größten Schachmeister besiegt hat, den Garry Kasparow. Das war Deep Blue 1996. Also
das war eine Sensation.
So lange. Das war eine Sensation. Ja. Da hat man eigentlich gedacht, für den Menschen ist jetzt Game Over. Wir sind jetzt nicht mehr die intelligenteste Spezies des Planeten. Sind wir vielleicht sowieso nicht, aber egal.
Wenn jemand im Schach verliert.
Aber das war wirklich ein richtiger Schlag ins Genick für die Menschheit, hieß es damals. Und dann wusste noch nicht, was noch alles kommt. Denn als man dann angefangen hat, das Ganze, dieses Spielproblem mit neuronalen Netzen zu beackern, dann ging das alles nochmal um Größenordnung nach oben für die Leistungsfähigkeit. Also Google hat da auch einiges Geld reingesteckt und eine künstliche Intelligenz, eine AI aufgebaut, AlphaZero genannt, bei der das Prinzip war, erstmal zwar irgendwo die Schachregeln, also wie zieht ein Turm, wie zieht ein Läufer, das war mit Sicherheit fest eingebaut. Der Rest, welche Züge sind sinnvoll, wie gewinnt man ein Spiel, das hat die Maschine nicht dadurch gelernt, dass sie irgendwelche Schachbücher gelesen oder einprogrammiert bekommen hat oder dass sie gegen menschliche Schachspieler dauernd gespielt hat. Nein, sie hat auf primitivstem Niveau angefangen, gegen sich selbst zu spielen.
Also Zero, von null an.
Von null an sozusagen und ja. Durch das massive gegen sich selbst spielen, also zwei Instanzen dieser Maschine sozusagen gegeneinander, hat sie es gelernt und zwar in unglaublich kurzer Zeit, als das Ganze mal eingerichtet war und dann der Startknopf gedrückt wurde, ist sie 4 Stunden gelaufen, hat 4 Stunden gegen sich selbst gespielt und hat dann ein Niveau erreicht, bei dem sie auch die aktuellen klassischen Schachprogramme weit aus dem Spiel geworfen hat. Ich weiß nicht, ob man inzwischen auch nochmal gegen Großmeister da gespielt hat, aber keine Chance mehr. Das ist einfach von einem Niveau her unglaublich geworden. Also Schach ist natürlich ein sehr logisches Spiel. Das heißt, beide Spieler haben im Grunde alle Informationen. Jeder sieht, wo welche Schachfigur steht. Es gibt keinen Bluff, es gibt nichts anderes. Ja, aber das haben
wir beim Pokern.
Da wird es dann blöffen. Schwierig. Man hat immer so gedacht, genau, man hat immer gedacht, okay, Schach ist mathematisch, das ist irgendwie...
Pokern ja auch.
Also Pokern ist auch mathematisch, aber...
Aber da ist noch was dabei.
Da ist viel dabei. Da muss man bluffen können, da muss man auch die ganze Vorgeschichte sich merken und aufgrund des bisherigen Spielverlaufs sozusagen...
Wie setze ich? Das ist ja auch alles...
Was mache ich? Welches Risiko gehe ich ein? Da ist viel bei Menschen, viel Bauchgefühl dahinter. Das mit einer Maschine hinzukriegen, also so ein Pokerface zu machen, ist für eine Maschine natürlich das Einfachste. Also sie ist ja nicht, sitzt ja nicht am Tisch und hält Karten in der Hand.
Zuckt oder sowas.
Zuckt oder sowas, aber alles andere, so sich in einen anderen hineinzuversetzen und zu überlegen, was könnte der jetzt sich überlegen und wie reagiere ich drauf, das hinzubekommen ist extrem schwierig und dann nochmal schwieriger, wenn es mit mehreren Spielern ist. Und das war dann auch nochmal der Durchbruch, der dieses Jahr gewesen ist, dass sie einen Pokerrechner entwickelt haben. In dem Fall kam das von Facebook, also Facebook entwickelt leider oder wie auch immer jedenfalls sehr viel auch in Richtung künstliche Intelligenz. Und das Pokersystem Pluribus hat dann die Fähigkeit gehabt, eben zusammen mit menschlichen Spielern oder gegen menschliche Spieler in klassischen Pokerspielen, die über einen längeren Zeitraum ziemlich gründlich auszuziehen.
Weil Pluribus dann gegen sich selbst gelernt hat oder gegen auch 5, 6 von sich wahrscheinlich?
Ja, ne? Genau. Es hat es auch geschafft, wirklich, oder es wurde erstmal trainiert gegen sich selber, beziehungsweise auch die Vorgänger allein gegen sich selber als Zweierspiel und in der nächsten Runde dann eben erweitert auf 6 Instanzen.
Und dann kamen irgendwann Menschen rein.
Und dann kamen Menschen rein und zwar in verschiedensten Varianten. Ein Computer gegen 5 Menschen oder auch 5 Computer gegen einen Menschen. Und da hat sich Pluribus tatsächlich durchgesetzt. Also auch da in so einem eigentlich urmenschlichen Feld von Bluffen, Tricksen, Täuschen, auch da haben künstliche Intelligenzen, die auf neuronalen Netzen beruhen, mit diesem Deep Learning arbeiten, den Menschen inzwischen aus dem Feld geschlagen. Aber es ist immer sehr spezialisiert, muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja gut, die nächste Stufe wäre ja, wir haben Pluribus und einen Schachcomputer und setzen die zusammen. Gibt es da irgendwas? Also, dass man verschiedene KIs nimmt?
Ja, das, also vielleicht nicht unbedingt in diesem Spielebereich, aber so diese Idee, dass man Lösungen findet oder guckt, was passiert, wenn man KIs mit verschiedenen Eigenschaften zusammen oder gegeneinander stellt, das ist auch sehr, sehr spannend. Also man kann damit unglaubliche Sachen im Kunstbereich oder im Grafikbereich machen. Man hat ja schon länger künstliche Intelligenzen, die irgendwas generieren können, ein Bild generieren können im Stil von Picasso oder von Van Gogh oder sowas. Grafikprogramme haben teilweise solche Filter schon.
Habe ich neulich gemacht. Ich habe mich geknipst bei einer Veranstaltung und dann habe ich vorher ausgewählt, ich möchte den Picasso-Style und hatte dann mich im Picasso-Style. Oh. Sah viel besser aus.
Das ist doch schon mal was. aber es war nie so hundertprozentig befriedigend. Und gerade wenn es darum geht, wirklich künstlich Fotos zu generieren oder Landschaften oder sowas, dann war es immer so ein bisschen, man kennt es aus Filmen, wenn da künstliche Landschaften drin sind, die wirken immer sehr komisch.
Ja.
Dann hat man aber den Schritt gemacht, dass man eine zweite künstliche Intelligenz programmiert oder entwickelt hat, die Fähigkeit haben sollte, künstliche von natürlichen Bildern, also echte Picassos von falschen Picassos zu unterscheiden. Ist auch noch nicht so eine große Kunst. Also es gibt eine berühmte Story, dass Wissenschaftler Hühner trainiert haben, Künstler an ihrem Stil zu erkennen. Also links picken, wenn es Picasso ist, rechts, wenn es Van Gogh ist, dann gibt es ein Körnchen. Die Hühner kriegen das hin. Also auch das ist nicht ganz so schwierig. Aber wenn man das beides dann zusammenkoppelt, dann kann man es auch in höchster Geschwindigkeit laufen lassen, weil dann ja kein Mensch mehr eingreifen muss. Und dann hat man wirklich zwei künstliche Intelligenzen, die eine versucht, die andere quasi auszutricksen, indem sie falsche Bilder liefert, die möglichst gut sind. Und die andere versucht, dieses Austricksen irgendwie aufzudecken, indem sie sagt, das ist jetzt aber kein echter Picasso, ne? Und das funktioniert so extrem gut. Also ich habe Bilder gesehen, jetzt nicht Picassos oder sowas, sondern Fotos oder generierte Fotos von Menschen. Man hat wirklich so das Gefühl, die wirken nicht nur natürlich, sie wirken fast schon übernatürlich natürlich. Also sie wirken so realitätsnah, dass es einfach unglaublich ist.
Aber wenn ich das jetzt so höre, ne, dann ist meine Frage natürlich, wo geht das hin? Also kannst du da was absehen oder so eine Entwicklung?
Ja, das ist schwer vorauszusagen. Also da die Folgen von solchen Anwendungen können einerseits natürlich sein, dass man das für Kunst, für Film oder sowas ganz toll anwenden kann, aber es gibt natürlich auch Betrugsfolgen dann oder dass gefakte Filmsequenzen erstellt werden können inzwischen, wo dann ein Politiker sehr interessante Sachen mit irgendwelchen Plastikpuppen macht und der Politiker ist aber niemals irgendwie in der Realität da aufgetreten. Lässt sich alles schon machen. Aber es gibt natürlich auch Gedanken, wie man diese neuronalen Netze grundsätzlich weiterentwickelt. Es ist ja nicht so, dass sie alle so einfache Schichtmodelle sind, sondern es sind relativ komplexe Systeme inzwischen, von denen Einzelteile dann auch unterschiedliche Funktionen haben. Dann kann man teilweise auch den Neuronen eben unterschiedliche Eigenschaften geben oder sie unterschiedlich wiederum verknüpfen. Und da gibt es dann wirklich so klare Ziele eigentlich, was man zum Beispiel sagt, so ein neuronales Netz, wie es bisher ist, muss man sehr lange trainieren, damit es irgendeine Fähigkeit hat. Also es dauert einfach viele Runden. Einem Menschen muss man in vielen Fällen jedenfalls manches nur einmal erzählen oder einmal zeigen und dann sieht er das und macht es dann auch richtig. Und so ein neuronales Netz, so ein künstliches neuronales Netz dahin zu bringen, dass es genauso auch etwas nur ein-, zweimal sieht, quasi mit einer Fahne dran, das bitte lernen und dann lernt es das. Das wäre schon ein großes Ziel. Man kommt in manchen Punkten dem schon näher, aber es dauert noch. Und der zweite Punkt, wo es sicher noch sehr, sehr spannend wird, ist, wenn man solche komplexen Netze konfiguriert und solche Systeme einrichtet, auch in Kombination mit anderen Sachen, mit irgendwelchen anderen klassischen AI-Anwendungen aus dieser traditionelleren eher, das ist auch sehr, sehr tiefes Wissen, sehr viel Erfahrungswissen dahinter. Warum nicht auch das wiederum mit künstlicher Intelligenz abzudecken? Also eine künstliche Intelligenz, die anfängt, sich selber zu programmieren. Sehr, sehr spannend, wohin das alles führen wird. Wir werden es erleben, glaube ich.
Ja, ja. Ich würde da jetzt auch keine Prognose machen.
Ja.
Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit daneben liegen.
Ja.
Aber das ist okay.
Ja,
ja, wunderbar. Wir schauen uns in der nächsten Woche einfach so ein bisschen die Praxis an. Was sind so Anwendungsbeispiele, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, wenn man jetzt nicht pokert und nicht Schach spielt. Es gibt noch viele andere Dinge. Diese Episode, das muss ich nochmal sagen, definitiv wird gesponsert durch die Lenovo Data Center Group. Vielen Dank dafür nochmal. Danke, dass du hier die Zeit nimmst und da hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
Ja, danke ebenso.